Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon für Sie, Sonja Kilian. Wie oft habe ich schon Christen empfohlen, leg deine Sorgen doch in Gottes Hand. Das ist leichter gesagt als getan. Es gibt Krankheit, seelische Verletzungen und Nöte, die niemand von einem Tag auf den anderen los wird. Zumindest in der Regel. Nathalie Schröder hat das selbst immer wieder erlebt. Danke, Nathalie, dass du heute mit uns darüber sprichst.
Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich glaube, jeder Mensch kennt Schwierigkeiten im Leben. Aber die Frage, die sich dann dabei stellt, ist, wie gehe ich damit um? Du musstest sehr früh im Leben lernen, mit, ich nenne es mal, Extremsituationen umzugehen. Das waren jetzt keine Kleinigkeiten. Das waren Dinge, die, Gott sei Dank, nicht jedes Kind so erlebt. Mhm. Erzähl doch mal kurz, was das so war.
Mhm. Ja, ich bin in den 90er Jahren in Kasachstan geboren. Und zu der Zeit war es so, dass die Sowjetunion am Zerbrechen war. Ich bin genauer gesagt 1990 geboren. Es war so der, wo die Sowjetunion zerbrochen ist. Viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren und unter anderem auch meine Eltern und fingen an, diesen Schmerz, diese Hoffnungslosigkeit, dieses es gibt keine Zukunft. Es war in Kasachstan schwierig, dann einfach mal gerade in eine andere Firma zu wechseln oder so. Und aufgrund dessen haben die dann angefangen, sich diesen Schmerz mit Alkohol wegzutrinken. Und ja, eins kam zum anderen. Und als ich dann ja so um die 5, 6 Jahre alt war, kann ich mich daran erinnern, wie wirklich jedes Möbelstück verkauft wurde. Wir hatten einfach nichts mehr. Ich war umgeben von Menschen, von Erwachsenen, die betrunken waren. Ich musste selbst auf die Straße betteln, an Türen klopfen und um Essen bitten, in Mülltonnen nach Essen suchen. Ich kann mich als Kind erinnern, dass wir auf Mülldeponien wirklich nach Essensresten gesucht haben, nach irgendwas, was irgendwie noch verwertbar war. Wir haben zum Beispiel auf Zahnpastatuben noch so die Reste ausgequetscht und drauf rumgelutscht. Das waren so unsere Highlights, sage ich jetzt mal. Ja, und in dem Ganzen waren wir auch mehrere Straßenkinder. Es waren viele Familien betroffen und es war eine schwere, schwere Zeit für das Land. Und in dieser Zeit ist meine Mutter auch an Krebs erkrankt, an Brustkrebs und ist dann nach einer sehr schweren Krankheitsphase, ich kann mich erinnern, dass es ja niemanden gab, der sie gepflegt hat. Sie war dann irgendwann bettlägerisch und sie fing an den Füßen an zu faulen. Ja, ich als Kind, für mich war das gar nicht so schlimm.
Wie alt warst du da?
Ich war schon zur Schule gegangen, also ich war 7. Ja, ich habe mich trotzdem zu meiner Mama dazugelegt, weil das trotzdem irgendwie meine Mama war. Ich habe versucht, irgendwie ja noch so ein bisschen daran festzuhalten, so in diesem Familie oder so. Aber wir hatten kein Licht, wir hatten kein warmes Wasser. Also es war schon echt heftig. Und irgendwann war es so, dass meine Mutter dann verstorben ist und es gab so eine kleine Gruppe an Gläubigen in diesem Dorf, wo wir gewohnt haben. Und die haben uns immer wieder so als Straßenkinder aufgenommen, haben immer wieder uns irgendwie ein Glas warme Milch gegeben oder irgendwie ein Stück Brot. Und von dort konnten wir auch so christliche Geschichten hören zum ersten Mal. Und diese Menschen, ich kann mich erinnern, weil meine Oma, Opa, alle waren irgendwie betroffen von diesem Alkohol, Drogen, von diesem, ja, und wie ich dann, wenn Erwachsene sich am Streiten waren, und das war nicht nur Streiten, sondern es ging auch wirklich mit körperlicher Gewalt zu, wie ich manchmal wirklich mitten im tiefsten Winter barfuß auf die Straße gelaufen bin und zu diesen Leuten gelaufen bin, um irgendwie Sicherheit zu bekommen. Und ja, als meine Mama dann verstorben ist, gab es niemanden, wo ich bleiben konnte. Und deswegen haben diese gläubigen Menschen sich dann angeboten und gesagt, hier, pass mal auf, es gibt hier in der Nähe ein christliches Kinderheim und du könntest dort unterkommen. Und so bin ich mit 8 Jahren dann in das Kinderheim gekommen in Sarany, also so hieß die Stadt. Ja, und war dann 3 Jahre dort.
Gab es keine anderen Verwandten, Geschwister, Vater, Oma?
Ja, genau. Also wie gesagt, die Umstände, die waren so schwierig, dass meine Halbgeschwister waren auch im Alkohol unterwegs. Die Oma, Opa, alle waren am Trinken, wobei wirklich die Voraussetzung eigentlich, also eigentlich hatten die gute Berufe, eigentlich waren die wirklich gut aufgestellt. Aber irgendwie ist das alles zerbrochen. Ich kann es ja als Kind nur so wiedergeben, was ich so als Kind empfunden habe. Und ich war wirklich von betrunkenen Menschen eigentlich jeden Tag umgeben und war auf mich allein gestellt oder halt eben mit den Straßenkindern dann, ne?
Du hast auch Selbstgewalt erlebt. Ich habe dein Buch gelesen, Die Zacken einer Krone heißt es. Da berichtest du über dein Leben, deine Kindheit. Wie bist du als Kind damit umgegangen, dass du auch schon teilweise fast umgebracht wurdest, so schlimme Gewalt erlebt hast?
Also mein Bruder, mein älterer Bruder oder Halbbruder in dem Fall, der war sozusagen von dem ersten Mann von meiner Mutter. Und dieser Mann, der war so sauer auf meine Mutter, dass sie ihn sozusagen verlassen hat, dass er ihm sozusagen den Auftrag gegeben hat, bring sie um oder mach denen das Leben schwer. Und ich war die Jüngste. Und dementsprechend, ich denke, da war viel Frust, viel Auswegslosigkeit mit im Spiel, sodass bei jeder Kleinigkeit, die einen vielleicht aufgeregt hat, man so reagiert hat, wie man reagiert hat. Und einmal war zum Beispiel so, dass mein Bruder mich dann geschickt hat, eigentlich für ihn Zigaretten zu besorgen, zu kaufen. Und ich habe stattdessen mir eine Süßigkeit ausgesucht. Und es gab einen riesen Ärger, weil ich gesagt habe, ja, das Geld habe ich verloren. Und dementsprechend war er so frustriert oder ja so wütend auf mich, dass er gesagt hat, okay, ich bringe dich jetzt um. Und hat mich dann in das kleine Badezimmer eingesperrt und wollte mich erhängen. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass meine Mutter an der Tür stand und geklopft hat und am Schreien war und dass ich nur noch irgendwann auf dem Bett irgendwie auf einer Matratze oder auf einem Bett, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, ich denke, dass es noch ein Bett war, wach geworden bin. Ich bin aufgestanden, ich bin in die Küche gegangen und da saßen meine Mutter und dieser Bruder und er meinte nur so, ja, nächstes Mal wird's schlimmer, ne? Also nächstes Mal, ja, also halt so von Erwachsenen diese Gewalt erlebt, ja. Oder ganz oft auch auf den Mund geschlagen bekommen oder so. Hier, du hast hier nichts zu sagen, halt den Mund, sei still, ja.
Was hat das mit dir gemacht? Was waren die Folgen davon? Hast du das verdrängt als Kind oder ist das spürbar gewesen?
Ich glaube, für mich war das zu dem Zeitpunkt als Kind, weil ich das nicht anders kannte, normal, dass Erwachsene so sind, wie sie sind, dass sie die Macht über uns Kinder haben, dass sie dass sie uns einfach auch körperlich sozusagen strafen dürfen. Ich glaube, ich habe diesen Vergleich nicht gehabt. Wie ist das eigentlich, wenn man eine schöne Kindheit hat? Wie ist das eigentlich, liebevolle Eltern zu haben? Das hatte ich halt nicht. Und deswegen war es für mich als Kind, glaube ich, die Realität, die Normalität, ja.
Und du konntest quasi damit umgehen, weiterleben. Was hat das mit deinem Selbstwertgefühl gemacht?
Auch da, ich habe mir als Kind darüber keine Gedanken gemacht. Ich hatte dann, als ich im Kinderheim war, und dann wurde ich ja mit fast 11 Jahren adoptiert. Und dann kamen erst so diese Gedanken, bin ich eigentlich geliebt? Bin ich nur dann geliebt, wenn ich etwas leiste? Bin ich angenommen? Ab wann liebt man mich? Ja, dass ich dann erst, als ich älter wurde, mir überhaupt diese Fragen gestellt habe. Ich glaube, als Kind, so als 7-jähriges, 8-jähriges Kind, habe ich mir wirklich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es ging einfach nur ums Überleben und wie kriege ich mich irgendwie durch diese Situation durchgewurschtelt.
Das waren die Herausforderungen in der Kindheit. Dann bist du in eine Pflegefamilie gekommen, nach Deutschland. Und trotzdem ist die Vergangenheit noch da in deinem Leben. Die wird ja nicht einfach weggewischt. Mhm. Menschen haben dir was angetan, die haben dich körperlich, aber ja auch damit gleichzeitig seelisch sehr verletzt. Kannst du das heute alles vergeben?
Also ich wurde in die Familie sozusagen adoptiert, nicht nur als Pflegekind aufgenommen. Das hat für mich eine große Bedeutung gehabt auch, weil ich auch einen anderen Namen bekommen habe. Also ich hieß ja früher Natascha und auch einen anderen Nachnamen. Und ich kam nach Deutschland und bekam einen neuen Namen, also als Natalia oder Natalie und auch einen anderen Nachnamen. Und dementsprechend hatte ich auf einmal auch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich hatte auf einmal eine Familie und ich hatte auf einmal Eltern, die sich um mich gekümmert haben. Und auch da war es auf jeden Fall schwer, das anzunehmen. Auf einmal jemanden da zu haben, der mir so viel Gutes gemacht hat, der so viel Gutes getan hat und so viel Liebe zu empfangen. Es war nicht einfach. Und als ich dann älter wurde, also so 16, 17, habe ich mich damit auseinandergesetzt, okay, wo komme ich eigentlich her? Und habe da erst angefangen, mich mit meiner Vergangenheit anzubeschäftigen. Ich bin dann auch nochmal nach Kasachstan zurückgeflogen, habe das Dorf gesucht, habe die Menschen gesucht, die mir irgendwas davon erzählen konnten. Und habe einfach verstanden, dass es wie so eine Art von diesen Menschen, sie wollen, also natürlich haben sie es getan, natürlich haben sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten haben. Aber im Endeffekt war es der Situation geschuldet und ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Groll gehabt. Also ich kann mich erinnern, ich habe eine Schwiegermutter von meiner Mutter kennengelernt. Also nicht meine Oma, aber eine andere Schwiegermutter. Sie war dann schon so eine Oma und hat mir dann von meiner Mama erzählt und hat mir dann, ich habe gesagt, erzähl mir mehr. Und sie hat gesagt, ich will nicht, dass du auf sie dann irgendwie so verbittert bist. Ich habe gesagt, weißt du, ich will so viel erfahren wie nur möglich. Ich bin meiner Mama nicht sauer, weil ich glaube, es war einfach eine blöde Situation. Und natürlich können wir immer Entscheidungen treffen, ne? Aber manchmal sind einfach die Lebensumstände so schwierig, dass auch wir als erwachsene Menschen die falschen Entscheidungen treffen. Und dementsprechend konnte ich meiner Vergangenheit oder meinen Eltern, meinen Geschwistern sehr schnell vergeben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, sie kannten Gott nicht, sie hatten niemanden, der ihnen irgendwie unter die Arme gegriffen hätte und ihnen geholfen hätte. Ja.
Sie kannten Gott nicht, du schon. Welche Rolle hat der Glaube da für dich gespielt, auch beim Vergeben und Loslassen?
Ja, eine, ich würde sagen, eine sehr, sehr starke Rolle, eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil ich verstanden habe, dass ich mich nicht in diese Opferrolle begeben muss, dass Gott für uns zum Opfer wurde, dass er genau dafür in die Welt gekommen ist, damit die Menschen genau aus diesen Süchten, aus diesen schwierigen Situationen befreit werden. Und ja, und irgendwie habe ich Jesus so sehr angenommen und so sehr angefangen zu verstehen, was er für mich persönlich getan hat, dass ich eher nach den Gründen gesucht habe, wofür kann ich dankbar sein, anstatt nach den Gründen zu suchen, wo kann ich jetzt als Opfer weiter durch das Leben laufen. Und das hat mir voll viel geholfen, dass ich nach den Gründen gesucht habe, okay, ich will dankbar sein, auch aus der Vergangenheit vielleicht Dinge mitnehmen, für die ich dankbar sein kann. Zum Beispiel, dass es nicht selbstverständlich ist in der Zeit, in der wir heute leben, wie es uns geht, was wir alles besitzen, was wir alles haben dürfen. Ich bin heute Mama von zwei Kindern, wie ich meinen Kindern ein Zuhause schenken kann, ja, dass es nicht selbstverständlich ist. Und deshalb bin ich einfach nur dankbar und dieses dankbare Herz, ich bin so auch da einfach dankbar Gott, dass er mir das irgendwie so ins Herz gegeben hat. Ja, dieses dankbare Sein und ja, aus allem das Gute rauszunehmen und sich nicht an den Dingen festzuhalten, die schlecht gelaufen sind, sondern die Dinge loszulassen und in diesem Vertrauen, dass Gott für uns das Gute will, auch wenn die Umstände manchmal schwer sind, auch wenn es manchmal Situationen in unserem Leben gibt, die hoffnungslos erscheinen, trotzdem weiterzugehen und an allem das Gute zu sehen.
Du hast Gott kennengelernt in deiner Kindheit in Kasachstan durch einige Christen, die Straßenkinder eingeladen haben, und später auch in deiner Familie und Gemeinde, in deinem Umfeld in Deutschland. Meinst du, dein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn du Gott nicht kennengelernt hättest? Zwar auch in einem Kinderheim gewesen wärst und dann nach Deutschland gekommen wärst, aber ohne Gott? Meinst du, du hättest dann auch so vergeben und loslassen können?
Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich wäre auf jeden Fall ein anderer Mensch, weil Gott mein Halt geworden ist im Leben. Und ich glaube, ich wäre dann viel mehr in dieser Opferrolle und würde vielleicht von den Menschen suchen. Also ich würde mir, glaube ich, etwas suchen, was bekomme ich von den Menschen? Weil, ne, wo bekomme ich Bestätigung? Wo bekomme ich Anerkennung? Wer kann mich auffangen als Opfer? Wer kann mir Trost geben? Was kann mir Trost geben? Vielleicht eine Karriere, vielleicht aber auch komplett das Gegenteil, in die Bedürftigkeit abzurutschen oder vielleicht in die Prostitution oder, ne? Also das weiß ich nicht, und umso dankbarer bin ich, dass ich Gott gefunden habe oder Gott mich gefunden hat, gesehen hat, als dieses kleine Mädchen in diesem Dorf, was niemand gebraucht hat, und dass er mir ein neues Leben geschenkt hat. Also wirklich, ich frag mich das tatsächlich manchmal so, wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte? Das Kinderheim, wo ich war, war ja auch ein christliches Kinderheim. Aber ja, es hätte ja auch genauso sein können, dass ich irgendwie in ein staatliches Kinderheim gekommen wäre und heute immer noch in Kasachstan irgendwo, vielleicht auch auf der Straße als Alkoholikerin wäre. Ich weiß es nicht.
Ja. Leid loslassen und Vergebung ist eine Sache. Dann gibt es noch andere Dinge im Leben, die immer wieder auftauchen, auch wenn du dann in einer Familie gut aufgehoben warst, in einem Land, wo es dir gut geht. Es gibt ja immer wieder zum Beispiel Wünsche, die man trotzdem noch hat, oder Träume oder Projekte, die man vielleicht begraben muss oder abgeben muss oder aufgeben, wie auch immer. Wenn einfach irgendwas anders kommt als erwartet. Und so war das ja bei dir auch. Es ging weiter und das war nicht nur Paradies. Zum Beispiel, wenn jetzt, du bist sehr initiativ, du hast viele Projekte ins Leben gerufen und Dinge. Und wenn dann irgendwas beendet wird oder anders kommt, wie gehst du damit um?
Ja, auch in Bezug auf Projekte oder auf Veranstaltungen oder. Also generell war es auch für mich ein Prozess. Und ich finde, das passt auch so super zum Thema, ne? Also dieses Loslassen, dieses Vertrauen, weil wir kommen ja immer wieder im Leben an Stationen, wo unsere Identität hinterfragt wird. Was macht uns aus? Wer sind wir? Und ich muss sagen, also gerade wenn man so viel irgendwie, ich habe immer sehr viele Ideen und Gott schenkt das auch immer wieder, dass ich diese Ideen umsetzen darf oder auch irgendwie Teams vielleicht auch mithelfen kann, Projekte umzusetzen. Und es gab ein Projekt zum Beispiel, wo mein Mann und ich sehr stark involviert waren, sehr, sehr stark. Wir haben 2 Jahre unseres Lebens voll in, sind wir da reingegangen und haben das Ganze hochgezogen, haben das aufgebaut. Wir haben wirklich auch finanziell sind wir all in gegangen. Wir haben alles gegeben. Und dann hieß es, okay, wir haben die Entscheidung getroffen, das Projekt zu verlassen, weil es einfach ja viele unterschiedliche Gründe gab, warum. Und dann, als wir dieses Projekt verlassen haben, hat Gott uns gefragt, oder beziehungsweise wir haben uns dann erstmal selbst gefragt, ja, und was ist jetzt? Wer sind wir jetzt? Dort waren wir die Leitung, dort waren wir die Gründer, zum Teil erste Vorsitzende und so weiter und so fort. Und auf einmal bist du ein Niemand sozusagen, ne, erstmal. Und da hat Gott einfach auch so an uns beiden, mit meinem Mann auch gearbeitet, auch an mir sehr besonders. So, hey, wenn alles wegfällt, wenn deine Strukturen sich verändern, wenn deine Projekte wegfallen, wenn selbst wenn deine Familie irgendwie vielleicht doch anders kommt, als du denkst, wer bist du dann? Und Gott hat mir diese Frage ganz tief in meinem Herzen gestellt, wenn ich dir alles nehmen würde, wer bist du dann? Und das ist eine sehr tiefe, tiefsinnige Frage in unserem Leben. Was macht uns aus? Und ich durfte lernen, was wirklich Identität in Christus bedeutet. Dass wir nicht höher geachtet sind oder mehr wertgeschätzt sind oder mehr geliebt werden, wenn wir etwas leisten, sondern einfach in diesem Sein zu ruhen, in diesem Sein zu sein in Christus. So, wenn ich nur ihn habe, habe ich alles. Dann brauche ich nichts mehr. Und das ist manchmal so schnell gesagt, aber wenn Dinge wegfallen, wenn Dinge zu Ende gehen oder dann ist das erstmal so eine krasse Prüfung. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass auch da in dieser Zeit er mich durchgetragen hat oder uns und uns sehr viel auf einer liebevollen Art und Weise seine Identität zugesprochen hat. Gesagt hat, hey, weißt du könntest theoretisch bis zu deinem Lebensende chillen und du müsstest nichts leisten und trotzdem bleibst du mein geliebtes Kind und ich liebe dich, ne? Und du bist meine Königstochter und das ist die höchste Auszeichnung, die wir bekommen können als Kinder Gottes, ja.
Hast du das dir selbst immer wieder gesagt oder haben andere Menschen dir das gesagt oder hast du es in der Bibel gelesen? Wie ist das in dein Bewusstsein wirklich tiefer reingekommen? Das ist ja auch ein Prozess.
Ja, ich glaube aus dem Schmerz heraus, weil ich meine, wenn man so viel Zeit in etwas investiert oder wenn wir jetzt von einem Projekt weggehen, und einen Menschen an unsere Seite nehmen und dieser Mensch dich verlässt oder du den Menschen verlassen musst oder was auch immer passiert, ja, entsteht ja erstmal ein tiefes Loch in unserem Herzen, ein Schmerz. Und da ist die Frage, wie gehen wir mit diesem Schmerz um? Und aus diesem Schmerz heraus habe ich dann zu Gott geschrien. Ich habe Gott gesagt, Gott, du musst mir das jetzt geben, was ich brauche. Und ich glaube, Gott ist da nicht auf eine Sache zu beschränken, sondern Gott redet durch Menschen, durch sein Wort, durch Träume, durch Lieder, durch Musik, durch den Partner vielleicht, durch die Kinder, ja, also durch unterschiedliche Menschen, durch unterschiedliche Möglichkeiten. Und da hat Gott einfach in vielen Bereichen ganz unterschiedlich zu uns gesprochen, zu mir gesprochen und auf so einer liebevollen Art und Weise und auch immer so, also nicht von heute auf morgen, sondern im Prozess, ne? Ja, auch gerade vielleicht auch vergeben, ne? Ist ja auch so ein Thema. Man sagt vielleicht, ich habe schon vergeben, aber wenn dann Dinge wieder hochkommen, dann merkst du erstmal vielleicht, ich habe doch noch gar nichts vergeben, ne? Und da wieder reinzugehen und vielleicht wirklich diesen Schmerz wieder zu spüren, zu fühlen und zu sagen, okay, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe das alleine nicht. Und da finde ich das einfach so stark von unserem Gott einfach, dass er so liebevoll ist, dass er so einfach Zeit hat. Ja, wir denken manchmal, es muss doch jetzt schneller gehen und ich will doch jetzt das Ergebnis sehen. Aber Gott sagt, hey, ich habe Zeit, alles gut, entspann dich, wir machen das. Ja.
Wir haben jetzt deinen Mann schon erwähnt. Du hast ihn recht früh kennengelernt, als du dann in Deutschland warst.
Ja, genau, mit 11.
Ach, mit 11 schon?
Mit 11, ja. Mein erster Geburtstag in Deutschland. Oder beziehungsweise wir haben in einem Monat mit meinem Bruder Geburtstag und ich wurde mit einem anderen Jungen mitadoptiert und er durfte Gäste einladen und da habe ich sozusagen seinen Freund kennengelernt, ja. Mich direkt verliebt.
Ihr habt dann geheiratet, du bist auch immer noch glücklich verheiratet. Ja. Und auch da gab es einen Wunsch, den Kinderwunsch. Und das war anfangs schwierig, auch so ein Problem, eine Herausforderung. Wie war das?
Ja, es war so, dass wir geheiratet haben und erstmal war es so, ja, ne, ganz entspannt mit Kinderwunsch. Muss jetzt nicht unbedingt von Anfang an sein. Ich war auch noch in der Ausbildung und so. Aber ja, mit der Zeit war doch auf jeden Fall schon der Wunsch da und es hat nicht funktioniert. Ich fing an, mich körperlich zu verändern. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, hormonell und so weiter. Und habe verschiedene Ärzte aufgesucht und Verschiedenes in Erwägung gezogen. Und ich hatte einfach auch voll die Frauenprobleme, also so einfach unregelmäßigen Zyklus und. Bis dann ein Arzt mir die Diagnose gestellt hat, dass ich PCO habe oder PCOS, das ist ein polyzystisches Ovaralsyndrom. Und es ist super schwierig, mit dieser Diagnose Kinder zu bekommen. Wir sind dann in ein Kinderwunschzentrum. Auch da war es schwierig, fing an, mir Hormone zu spritzen und. Und irgendwann hat dann der behandelnde Arzt gesagt, ja, Frau Schröder, wir können Ihnen leider nicht mehr helfen. Es sei denn, Sie entscheiden sich für eine künstliche Befruchtung. Und ich war da zu dem Zeitpunkt noch keine 25 und ich habe dann gesagt, boah, irgendwie, erstens bezahlt mir das die Krankenkasse nicht und zweitens ist das einfach vielleicht dann noch nicht dran. Und ich glaube dran, dass wenn Gott in meinem Leben schon so viel bewirkt hat und so viele Rädchen schon so gedreht hat, dann ist ihm das auch nicht unmöglich, mir ein Kind oder uns ein Kind zu schenken. Und habe es dann, diesen Wunsch, erstmal so losgelassen und wir haben uns schon in der Freundschaft immer wieder drüber unterhalten, dass wir gerne ein Kind auch ein Zuhause geben möchten und es auch aufnehmen möchten, so wie ich das einfach erlebt habe. Und so haben wir gesagt, gut, wir bekommen jetzt gerade keine eigenen Kinder, also könnten wir uns doch als Pflegeeltern bewerben, haben es dann auch gemacht und haben relativ schnell auch einen Jungen dann in unsere Familie aufnehmen dürfen mit 5 Monaten. Auch einfach unglaublich, wie Gott es so geführt hat. Und waren echt happy, haben eine Riesenfeier gemacht. Wir wurden beide 25 und 5 Jahre verheiratet. Und dieser kleine Junge dann bei uns, und Ende des Monats, oder beziehungsweise als er dann bei uns war, war es einfach alles so mega anstrengend und irgendwie, ich konnte nachts aufstehen, aber boah, das war so anstrengend. Ich dachte, boah, ist das anstrengend, Kinder zu kriegen. Und habe das nicht verstanden, warum ich so viel müde bin und so weiter. Ja, und Ende des Monats habe ich dann erfahren, ich bin tatsächlich schon in der 9. Woche schwanger. Ja, und so kam es, dass wir den Wunsch zwar losgelassen haben, Kinder zu bekommen und Gott uns aber innerhalb von 8 Monaten 2 Kinder geschenkt hat, dann noch ein Mädchen. Und ja, und wir sind super, super happy damit und sind unfassbar dankbar. Und in der Zeit, wo ich halt so kinderlos war oder wir kinderlos waren, durfte ich da auch immer wieder verstehen, dass meine Identität nicht in einem Kind liegt oder im Schwangerwerden, ne? Sondern dass es in erster Linie auch da ich verstehen durfte, selbst wenn wir keine Kinder kriegen würden, können wir unser Leben trotzdem mit Sinnhaftigkeit füllen und trotzdem auch ja ein schönes Leben haben. Ja.
Nathalie Schröder, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Zacken einer Krone, wie ich als Straßenkind aus Kasachstan meinen Wert bei Gott fand. Wir haben da über einige Dinge schon gesprochen, die auch in dem Buch vorkommen. Vieles ist in deinem Leben gut geworden, richtig gut, so wie man sich das vielleicht als junges Mädchen erträumt. Und doch endet das Buch mit, ja, es hat ein Happy End, aber da kommt nochmal so ein kleiner Schock. Dein Mann wird plötzlich krank. Mhm. Wie kam das?
Ja, wir waren im Aufbau tatsächlich in dem Projekt, wovon ich vorher erzählt habe. Und aus dem Nichts heraus im Gespräch fiel er um und fing an zu krampfen. Und ich war natürlich maximal geschockt und habe versucht, irgendwie zu helfen. Und ja, wir haben Krankenwagen gerufen und. Natürlich wurden alle möglichen Untersuchungen gemacht. Und am selben Tag haben wir dann noch die Diagnose bekommen, dass mein Mann einen Hirntumor hat. Und zwar schon ungefähr 4 bis 5 Zentimeter groß. Und dass er eine Operation braucht. Und wurde er ein paar Wochen später auch operiert. Und nach der Operation war erstmal alles gut. Wir waren alle happy. Sehr viele Menschen haben für uns gebetet. Und nach ein paar Tagen fing es an, dass er so komische Symptomatik entwickelt hat und sehr verwirrt war und irgendwie ja sehr komisch war, so was ich von ihm überhaupt nicht kannte. Und die Ärzte sprachen von Psychiatrie. Und ich habe gesagt, ach, wissen Sie was, ich denke, er braucht einfach nur ein bisschen mehr Schlaf, der soll einfach nach Hause kommen und so. Ja, und zu Hause ist das dann aber richtig eskaliert, sodass er richtig verwirrt war und auf mich losgegangen ist in der zweiten Nacht, wo er zu Hause war. Und dann im Endeffekt war es einfach ein richtig schlimmer Zustand, dass er einfach überhaupt nicht mehr wusste, was er da tut und was er macht. Und für ihn wurde es auch sehr gefährlich, weil er einfach mit dem Kopf, der gerade mal ein paar Tage operiert war, also der hatte eine riesen Wunde am Kopf gehabt, ist er dann mit dem Kopf die ganze Zeit so auf dem Boden auf und hat sich halt selbst irgendwie mit dem Kopf auf den Boden geschlagen. Und ich habe gedacht, boah, das kann er nicht überleben. Und wenn er das überlebt, ne, dann ich kann es mir nicht vorstellen, wie er dann ist und so. Und in dieser Nacht stand ich da und das war einfach so krass, weil ein Jahr vorher haben wir unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben uns nochmal ein Eheversprechen gegeben. Wir haben mit ungefähr 70 Leuten nochmal wie so eine Art kleine, ja, so eine Hochzeitsfeier gehabt. Es war ein perfekter Tag. Wir waren all die Jahre so, so glücklich verheiratet. Es war wirklich so die Traumehe, würde ich sagen. Ja, so wie du vorhin gesagt hast, so, und auf einmal hattest du deinen Mädchentraum. Und so stand ich aber in dieser Nacht und plötzlich war gar nichts mehr von diesem Traum da und es war alles zerbrochen. Und in dieser Nacht habe ich dann zu Gott gesagt, Gott, ich danke dir so sehr, dass du mir all das geschenkt hast. Aber also vor der Operation habe ich zwar auch immer gesagt, ich lasse los. Aber tatsächlich habe ich in dieser Nacht erst meinen Mann wirklich loslassen können, weil ich einfach gesehen habe, ich habe hier gerade nichts unter Kontrolle und Gott, entweder heilst du ihn oder du kannst ihn haben. Ich werde dir für den Rest meines Lebens einfach dankbar sein, aber das halte ich nicht aus, so einen verwirrten Mann und so ein, ja, so ein Chaos, ne? Und ich war selber dann auch verletzt und es war echt heftig. Er ist dann in die Psychiatrie gekommen. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, Frau Schröder, wir wissen nicht, wie lange ob ihr Mann jemals wieder der Alte sein wird. Es kann sein, dass er jetzt einfach aufgrund der Operation für immer so bleibt. Und ich bin nach Hause gefahren. Für mich war wirklich die Welt zusammengebrochen, ja. Und viele, viele Menschen haben gebetet und ich habe an die Kraft Jesu geglaubt. Ich habe geglaubt, dass bei ihm alles möglich ist, dass er seine Gehirnzellen wieder zurechtstellen kann. Und mir blieb eigentlich nichts anderes, als an Jesus festzuhalten und das Abendmahl zu feiern, als zu proklamieren, Jesus ist Sieger auch über diese Situation und daran halte ich fest. Und meinen Mann gleichzeitig loszulassen, ja, es war echt ein schwerer Prozess. Und in dem Ganzen hat Gott sich aber auch so liebevoll mir gezeigt, weil ich dann kurz nachdem das alles passiert ist, in der Seelsorge war. Und die Seelsorgerin hat gesagt, Natalie, ich glaube, du bist an dem Moment oder an dem Punkt in deinem Leben angekommen, wo Jesus dir anbietet, dein Ehemann zu sein. Und für mich war das voll suspekt, voll komisch, so, hä, ne, so König, Freund, Hirte, nehme ich alles, aber Ehemann ist echt komisch. Und da habe ich gebetet, als ich mal so von der Psychiatrie nach Hause fuhr und habe gesagt, Jesus, wenn du das genauso siehst wie die Seelsorgerin, dann zeig dich mir. Keine Ahnung, lass dir was einfallen, lass einen Ring vom Himmel fallen oder was auch immer, ne? So, dir ist alles möglich. Und ein, zwei Tage später kam ich zu meinem Sohn, der damals noch in den Kindergarten ging, ins Zimmer und er setzte sich auf und er war, also ich habe niemanden davon erzählt, was ich da im Auto alleine mit Jesus besprochen habe. Und er setzte sich morgens so auf und meinte, Mama, ich habe von dir und von Jesus heute Nacht geträumt. Und da habe ich gesagt, ja, was hast du denn geträumt? Und er sagt, ja, du und Jesus, ihr habt geheiratet. Und das war für mich so krass. Also da habe ich einfach verstanden, boah, heftig. Auch selbst in dieser schweren Situation, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, ist Jesus treu und zeigt sich und sagt, ich liebe dich, ich sehe dich. Und ja, im Endeffekt ist es dann gut ausgegangen. Mein Mann durfte dann nach ein paar Wochen aus der Psychiatrie raus und die Ärzte konnten das als ein Durchgangssyndrom, als ein Delir sozusagen stehen lassen und haben gesagt, okay, es ist alles wieder gut und ja, mein Mann war dann wieder der Alte. Ne? Und trotzdem waren die ersten Tage heftig zu Hause. Einfach so, ich hatte das Gefühl, ich bin wie so ein Daniel in der Löwengrube.
Warum?
Ja, weil einfach so die ersten Nächte so, ne, wieder so, der Mann liegt im Bett und du weißt nicht, okay, ist das jetzt hier safe oder nicht? Und ja, ich habe dann einfach den Vers so ausgesprochen, ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn du, Herr, bist bei mir. Aber meine Gefühle innerlich, die waren natürlich schon sehr angespannt.
Das steckte dir noch in den Knochen, ja, dass er sich plötzlich so verändern konnte, ja, und nicht mehr der Alte war. Und dann hattest du Angst, da kommt wieder was.
Ja, weil das hat auch, also das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, dieser Situation in meinem Leben.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber er war dann wieder gesund. Und so endet das Buch auch, dein Buch, deine Biografie bis dahin. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, also wir haben dann ganz normal weitergelebt. Er ist arbeiten gegangen und so. Ja, und jetzt im letzten Jahr war es so, dass die Ärzte dann wieder, also es gab ja regelmäßige Untersuchungen, MRT und so.
Nach dem Hirntumor wurde da Ausschau gehalten, oder?
Genau, ja. Ja, einfach, das ist so Standard, dass man dann immer wieder regelmäßige Kontrollen macht. Wir hatten uns damals gegen die Chemotherapie und Bestrahlung entschieden, weil uns gesagt wurde, dass der Hirntumor gutartig ist. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht verstanden hatten, dass das ein Tumor ist, der sich wie so ein Pilz im Gehirn ausbreitet und ob es gutartig ist oder nicht, richtet es trotzdem Schäden an. Und deswegen hatten wir damals, weil wir das irgendwie nicht richtig verstanden hatten, aber auch weil mit diesem Delir und so, das war so schwer alles, dass wir froh waren, dass er stabil ist und dass wir dann einfach unser Leben weiterleben konnten. Deswegen hatten wir uns damals halt gegen diese Behandlungsform entschieden. Und ja, im letzten Jahr war es so, dass die Ärzte dann wieder gesehen haben, okay, der Tumor ist wieder gewachsen. Und die haben dann wieder gesagt, okay, wir müssen wieder operieren, ansonsten wird es halt zu gefährlich.
Wie lang war das dann her, seit dem ersten?
Fast 3 Jahre, ja, genau. Und es war echt, also wir haben echt gesagt, boah, nee, nie wieder eine OP und so, ne? Aber wenn du dann wieder da so sitzt und du hast keine Wahl, dann mussten wir wieder so voll zu dem zurückgehen, okay, wir müssen wieder loslassen und wieder vertrauen, dass Gottes Gedanken größer sind als unsere, auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir nicht wissen, wie es diesmal ausgeht. Und ich meine, für mich als Frau war es halt auch einfach super schwer, weil ich wusste nicht, wird es jetzt wieder so sein? Wird es dieses Mal vielleicht so sein, dass er nicht wieder der Alte wird? Was kommt? Wie wird es sein? Es war schwer, also es war super, super schwer. Und wir haben uns aber dann durch viel Gebet, durch viele Freunde, Familie, die für uns gebetet haben, Gemeinde, haben wir diese Entscheidung getroffen, okay, wir entscheiden uns doch nochmal für eine Operation. Und genau, er wurde dann operiert und uns wurde vorher schon gesagt, dass er sehr wahrscheinlich halbseitig gelähmt sein wird oder aufwachen wird, weil es halt in dieser Region liegt, wo das halt einfach...
Dem Hirnareal.
Genau, genau. Ja, und als er dann von der Operation aufgewacht ist, auf der Intensivstation und ich ihn das erste Mal besuchen durfte, es war, boah, ich hätte erbrechen können, weil es mir war so übel, also einfach den Mann, den man liebt, so zu sehen. Und er konnte tatsächlich dann erstmal seine komplette linke Seite nicht bewegen. Es war eine schwere Zeit. Es war schwer, ja.
Er brauchte dann wahrscheinlich einen Rollstuhl. Konnte er überhaupt nach Hause?
Genau, die Ärzte hatten uns schon gesagt, okay, sie müssen sich darauf einstellen, dass sie einen Pflegedienst brauchen, dass sie einen Rollstuhl brauchen, einen Rollator eventuell irgendwann. Und ja, ich meine, wir sind 34, ne? Also es ist so kein Alter, wo man sich das so vorstellt, dann auf einmal im Rollstuhl zu sitzen. Und wir haben gebetet, es haben so viele Menschen für uns gebetet und ich denke, das hat so viel verändert. Und es war auch für die Ärzte sehr erstaunlich, dass er, das war ja jetzt erst im letzten Jahr, dass eine Frau von der Sozialarbeit aus dem Krankenhaus gesagt hat, okay, kümmert euch drum, ne? Wir haben schon dann mit Pflegestellen telefoniert und so weiter, Pflegediensten. Und dann innerhalb von einem Wochenende, das war ein Pfingstwochenende, hat sich der Zustand so krass verbessert, dass mein Mann aufgestanden ist, er konnte gehen, dass alle Karten neu gemischt werden mussten, dass wir keinen Pflegedienst im Endeffekt gebraucht haben. Er ist dann direkt in die Reha gegangen und dort wurde es immer besser, immer besser. Und ja, mittlerweile konnte er schon die Bestrahlung abschließen. Er kann vollständig wieder gehen. Er kann seinen linken Arm komplett bewegen. Aktuell ist es noch so, dass er seine linken Finger noch nicht ganz so bewegen kann. Aber da haben wir auch voll die Hoffnung, dass das durch Training und durch weitere Therapien möglich sein wird. Und dass Gott da einfach noch Gnade schenken wird. Genau. Ja, und trotz all dem ist das immer so ein, ja, was ist wenn? Und auch da weiterzugehen und zu vertrauen.
Eine Achterbahn der Gefühle bleibt ja. Das auch, was du beschrieben hast aus deinem Leben. Immer wieder muss man sich neu sammeln, sich neu an Gott wenden und das loslassen und Vertrauen üben.
Ja, und das ist ein Prozess. Also ich habe auch manchmal jetzt auch Tage, wo ich wo wir dann auf einmal so mutlos werden und denken, was ist wenn? Und diese große Frage, was ist wenn das nochmal kommt? Oder was ist wenn es doch nicht mehr therapierbar sein wird? Und gerade jetzt auch bei uns, mein Mann hat dann die Chemotherapie angefangen, aber es ist ihm so auf seine Gesundheit, auf sein ganzes Nervensystem geschlagen, dass er auch gesagt hat, boah, ich kann das nicht, ne? Die Chemotherapie, und hat die abgebrochen. Und natürlich sitzt du dann da als ein normaler Mensch und denkst, und was ist, wenn das aber doch in die falsche Richtung geht? Und haben wir die richtige Entscheidung getroffen, dass wir die Chemotherapie abgebrochen haben? Und was ist, wenn wir das nachher bereuen oder? Es sind tausende von Fragen und deshalb haben wir uns immer wieder gesagt, ja, diese Gefühle, diese Gedanken kommen. Aber wir versuchen immer wieder, uns auf die Wahrheit zu fokussieren. Und die Wahrheit ist für uns das Wort Gottes, wo wir immer wieder suchen und sagen, Herr, sprich du zu uns, was sagst du? Gib uns diesen übernatürlichen Frieden über Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und mit diesem Frieden geht's uns echt gut. Also das ist so ein krass übernatürlicher, unmenschlicher Friede, dass man einfach wirklich gut schlafen kann, dass man durch den Alltag geht und keine Angst in dem Sinne haben muss, keine Sorgen sich machen muss, weil man weiß, es gibt diesen einen Gott, der über uns wacht, der alles unter Kontrolle hat und wir können das Leben nicht kontrollieren. Ja, und wir müssen uns immer wieder dafür entscheiden, welcher Stimme glauben wir mehr, unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unserer Seele, die manchmal schreit und sagt, aber warum? Aber wieso wir? Wir haben doch alles immer dir gegeben, alles für dich getan. oder was sagt das Wort Gottes? Was sagt Gott selbst?
Was sagt das Wort Gottes?
Ja, dass er die Wahrheit ist, dass er das Leben ist, dass er all unsere Krankheiten, all unsere Schmerzen, all das, was der Feind immer noch an den Menschen tut am Kreuz, vollbracht hat, dass er, also mein Gottesbild ist so, dass wenn wir durch Schmerzen, durch Krankheiten, durch unterschiedliche Umstände, sind ja bei jedem Mensch ist es vielleicht was anderes, ein Umstand, der schwer ist, den er gerade durchgeht, vielleicht Ehekrisen, schreiende Kinder, kranke Kinder, ne? Es gibt ja so verschiedene Schläge, die wir in diesem Leben erleben. Bei jedem ist was anderes. Und ich sage auch immer, Leid ist nicht vergleichbar. Und für jeden kann es etwas anderes sein. Und umso mehr ist mein Gottesbild von einem liebenden Vater, der uns liebt. Aber es gibt halt eben noch auf dieser Erde den Feind, der die Menschheit, die Schöpfung, Gottes Schöpfung zerstören möchte, der durcheinander bringen möchte, der nicht daran interessiert ist, dass es uns hier auf der Erde gut geht. Und ja, und ich glaube an die Erlösung im Himmel, ja, dass wir eines Tages erlöst werden. Aber hier auf Erden ist für mich persönlich einfach das Werk am Kreuz auf Golgatha, was Jesus da für uns getan hat, was es für ihn bedeutet hat, dass er all diese Schmerzen auf sich genommen hat, all das, was wir heute erleben, auf sich genommen hat. Und dass wir das hochhalten und immer wieder aussprechen und sagen, ja, Jesus, danke, dass du das für mich, für uns, für diese Situation, für diesen Umstand getan hast. Und ja, das hilft uns total, einfach so diesen Sieg hochzuhalten. Wir sind nicht mehr die Sklaven oder die Opfer der Umstände, sondern wir sind Geliebte und wir können über dem Umstand stehen, auch wenn es sich nicht von heute auf morgen verändert.
Ganz herzlichen Dank dir, Nathalie, für deine ermutigenden Worte in dieser Sendung, wo es darum ging, wie wir unsere Sorgen an Gott abgeben können und wie wir uns im Vertrauen an ihn stärken. Nathalie Schröder hat ein Buch geschrieben. Es heißt Die Zacken einer Krone. Es ist ihre Biografie, in der sie beschreibt, wie Jesus ihr Leben verändert hat und weiter verändert. Das Buch ist in unserem ERF-Online-Shop erhältlich. Wir haben einen Link dazu in unserer Audiothek bei der Sendereihe Das Gespräch. Nathalie Schröder lässt sich auch gerne einladen, stimmt's?
Ja, das stimmt.
Als Referentin auf Veranstaltungen. Heute warst du hier im ERF, in unserem Studio in Wetzlar im Medienhaus. Ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich von dieser Hoffnung einfach weiter erzählen darf. Ja.
Mein Name ist Sonja Kilian und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das heilsame Vertrauen auf Gott immer besser gelingt.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.